Und dann sage ich immer, das ist ein Predigtspielplatz. Also.
Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Erste, was wir hier lernen können, zu gucken, dass Sachen inklusiv und barrierefrei gemacht werden.
Wenn im Sommer das Plätzle offen ist und alle Fußball spielen und hinten der Familienkreis mit den Rollatoren rumrennt, ist das ein Ausdruck der Ehre Gottes und das ist irgendwie cool.
Genau, also herzlich willkommen bei heute Doppelpunkt Morgen. Mit mir im Studio ist die Sandy.
Hallöchen.
Genau. Und wir haben heute zwei ganz besondere Gäste und die sind nicht mit uns im Studio. Aber ihr könnt euch ja mal selber vorstellen.
Hallöchen.
Hallo. Aber schön, dass wir zumindest mithören können.
Ja, wir sind ein bisschen weiter weg im Süden. Also wir sind momentan in Fellbach bei Stuttgart. Und wer wir sind, habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Ich bin die Sabe, eigentlich Sabrina. Ich bin Jugendreferentin im CVM Fellbach und ich teile mir die Stelle mit meinem wunderbaren Ehemann, dem Ruben, der neben mir sitzt.
Genau, ich bin der Ruben.
Der wunderbare Ehemann.
Der wunderbare Ehemann von meiner wunderbaren Ehefrau. Und teile mir, wie die Sabe das schon gesagt hat, mit ihr die Stelle als Jugendreferent im CVM. Hauptsächlich.
Genau. Ja. Und wir kennen den Björn schon ganz schön lange. Genau genommen kenne ich den Björn noch aus Karlsruhe. Da war er quasi mein Jugendreferent, als ich 14 war. Ich bin mittlerweile 33, also ist schon eine Weile her.
Aber der Björn ist ja auch nicht mehr
noch,
so ganz
du bist nur nicht 33, Sabo, oder?
Doch, ich bin schon 33.
Tatsächlich
du bist
ist das so.
Ja. Du bist dieses Jahr 34.
Das fand ich einen sehr schönen Kommentar. Normalerweise fühle ich mich immer schlecht, wenn ich so zwei Folgen nacheinander sowas sage, wie, du bist ja auch schon alt, Björn. Es ist total gut, dass ich das dieses Mal nicht gemacht habe, sondern du.
Aber wie wir das auch schon mal festgestellt haben, ist es ja Teil des Jugendreferenten-Gens, dass man seine Zuneigung und Liebe auch durchaus durch eher bissige Kommentare ausdrückt.
Das ist voll schön, dass ihr heute mit uns dabei seid beim heute Doppelpunkt Morgen. Jetzt habt ihr gesagt, ihr arbeitet beim CVJM und genau, jetzt in Fellbach. Ja, wir haben ja auch.
Wo ist das überhaupt?
Ja,
das würde ich
nicht. Wir haben hier Erdbach. Ja, wir haben auch noch so.
So wie, ach so, wie ja, uns, okay. Wie müssen Bach aus der Erde und Fellbach, ich weiß nicht, Feldbach.
Nee, wie müssen wir uns Fellbach vorstellen?
Ist also jeder
das Kaff oder wo ist, wo finden wir
Fellbach? Also jeder kennt ja, so wie ich das mitbekommen habe, kennt bei euch ja jeder auch Erdbach. Trotzdem
ist
Fellbach ein bisschen größer. Wir befinden uns mitten im Speckgürtel von Stuttgart, wie es so schön heißt. Sind direkt an Bad Cannstatt dran.
Das da, wo die Cannstatter Vasen sind.
Genau, dort den Berg hoch. Das ist, man könnte es so ein bisschen als perfekter Übergang von einem sehr urbanen zu einem aber auch schon eher ländlichen Bereich sehen. Also ein eigentlich sehr traumhafte Gegend zum Wohnen.
Als eine Freundin mich das erste Mal besucht hat, das beschreibt Fellbach relativ gut. Ich weiß nicht, ob ihr die wunderbare Serie Gilmore Girls kennt.
Ja.
Sie meinte, das ist wie Stars Hollow hier.
Oh.
Okay, könnt ihr mal für die Nicht-Serien-Junkies aufklären, wie was Stars Hollow ist?
Also erstmal müsste man dazu sagen, wenn du die Serie nicht kennst, Björn, dann auf jeden Fall nachschauen. Wird dir gefallen.
Gilmore Girls, Ruben.
Ja, das kam. Hallo, jetzt tu mal nicht so.
Es ist so ein Kleinstadt-Feeling, aber dadurch, dass wir halt direkt auch an Stuttgart dran sind, ist es irgendwie so ein Zwischending. Und es ist halt eingebettet in Weinbergen. Also es ist der Wahnsinn. Ein Bach habe ich in der Tat noch nie hier gesehen.
Gibt es nicht. Die Neckar ist natürlich nicht allzu weit entfernt.
Heißt sich der Neckar?
Der Neckar. Oh, ui.
Ah, der Bach, die Bach. Wen interessiert?
Die Säuhel in Hesse, da geht mir eher an die Bach. Also von daher ist
aber Weinberge gibt es schon. Unglaublich viele hier und das ist super schön. Also es ist ein riesen Weinbaugebiet hier, sowieso alles irgendwie um Stuttgart rum gefühlt und es gibt sehr, sehr guten Wein hier.
Ja, das muss sehr man dazu sagen.
Aber kein Appleboy, oder?
Nee, so echten, so aus Trauben. Was ich viel faszinierender finde, ist, wenn wir 16-, 17-jähriger Jugendlichen dann wirklich exakt diese ganzen Weinsorten erklären kann und der einen viel differenzierteren Weingeschmack hat als ich, weil ich finde Weiß und Süß gut und alles ist super.
Ich würde das ein bisschen entschärfen. Mittlerweile sind wir hier angekommen, kennen uns ein bisschen
aus. Ich kipp nicht mehr immer Sprite in den Wein rein, ja.
Würde sagen, da wurden wir doch etwas kultivierter mittlerweile. Also wir haben uns auch schon ein bisschen angepasst an die Kultur.
Okay, aber ihr schwäbelt noch nicht. Das heißt, das ist ja schon mal.
Wenn, also. Ich bin jetzt gerade so echt, so, also okay, aber süß gespritzten Weißwein, das habe ich auch schon mal, ich habe verstanden, dass es das Konzept gibt, aber ich lehne das natürlich von Grunde meines Herzens ab. Weil, okay, aber es sei dir gegönnt. Also Fellbach, es ist ein Teil von Stuttgart und es ist sehr lebendig.
Nee, es ist eine eigenständige Stadt, das ist ziemlich wichtig.
Tatsächlich, ja.
Also okay. Es grenzt direkt an Stuttgart, aber das ist hier den Fellbachern auch sehr wichtig. Und man versteht es auch, also es ist auch anders als Stuttgart. Wir haben auch in Stuttgart gewohnt, ein Dreivierteljahr. Und Fellbach ist schon wirklich anders. Also das ist halt...
Man kennt sich hier, es ist wirklich eigenständig.
Ja.
Okay, also ein bisschen beschaulicher. Aber es ist CVJM. Also ich meine, CVJM haben wir hier auch. Wir haben ja hier im Dill-Kreis haben wir 28 CVJM-Vereine, so ungefähr 2000 Mitglieder zählen sich zu den CVJM hier. Und wir haben viele Ortsvereine, wir haben große Vereine mit über 250 Mitgliedern. Wir haben Mini-Vereine mit irgendwie 30, 40, 50 Mitgliedern. Was ist denn der CVJM Fellbach so? Was kann man sich unter dem vorstellen?
Der CVJM Fellbach ist ein sehr alter Verein. Also, wie viele waren es?
Wir sind bei über 150.
Über 150 Jahren.
Also oder 157.
Super, super alt. Wurde eben vor dieser langen Zeit von einem Pfarrer gegründet, in der Tat, der gesagt hat, hey, wir brauchen irgendwas für die Jugendarbeit. Und ist seitdem auch in Fellbach super etabliert. Also das ist richtig krass. Von allen Generationen seit diesen 100, über 50 Jahren war, glaube ich, irgendwer immer mal im CVJM. Also das zeigt sich auch. Also wir sind super groß. Dafür, dass Fellbach an für sich nicht, wie viele Einwohner hat Fellbach?
Irgendwas um die 40.000.
Irgendwas um die 40.000. Und wir haben über 500 Mitglieder. Also das ist schon ziemlich groß. Das ist ziemlich cool. Und auch super vernetzt einfach in der Stadt. Also CVJM ist irgendwie auch so eine Größe hier. Das ist total cool.
Wir haben auch einfach durch auch die Geschichte oder die Gründungsgeschichte von Natur aus ein sehr enges Verhältnis hier zur Landeskirche. Sind da in unserer Arbeit und im Gespräch immer miteinander unterwegs. Also sind da auch gerade mit der evangelischen Landeskirche hier im Ort sehr stark vernetzt.
Mhm. Zum Beispiel wird Teile der Konfi-Arbeit outgesourced zu uns. Das heißt, wir machen so Konfi-Camp, Konfi-Wochenende und so Konfi-Samstage. Das heißt, Konfirmandenarbeit ist ganz viel. Aber ja, so einfach das eine enge Vernetzung. Das ist irgendwie cool.
Wenn man jetzt in Fellbach umherlaufen würde, würde man den CVJM irgendwo finden? Also gibt es irgendwie einen Ort für den CVJM?
Also wir haben natürlich ein Haus, was auch schon sehr cool ist, also dass wir das Haus haben. Aber das hat sich im letzten Jahr stark geändert. Weil
die Geschichte, wie wir das Haus entwickelt haben, ist auch cool.
Genau, also wir haben letztes Jahr einen großen Umbau gehabt. Da können wir gerne gleich noch drauf eingehen, weil das hat auch einen Hintergrund, den ich auch sehr cool finde. Aber als das Gelände vom CVJM gekauft wurde damals vor, ich
wahrscheinlich
weiß
150
nicht,
Jahren, nee, also
nicht 100. ganz so lang, aber schon länger her, war das Gebiet vom CVJM außerhalb oder am Rande der Stadt Fellbach und war eher so feldbrachliegend.
Okay, und, ist ja super, kann man ja spielen und so.
Genau, kann man spielen, kann man laut sein. Aber mittlerweile ist diese Stadt hier so gewachsen, dass der Verein mitten im Herzen eigentlich von Fellbach ist, aber gar nicht mehr so gut wahrgenommen werden kann, weil drumherum unglaublich viel gebaut wurde. Aber es hat sich einfach entwickelt von einem ehemaligen Randgebiet
zum
Zentrum.
So, ja, von was Brachliegendes, dann wurde irgendwann eine Scheune drauf gebaut und dann wurde die Scheune abgerissen und dann wurde ein kleines Haus drauf gebaut und dann wurde ein größeres Haus drauf gebaut und dann wurde es nochmal irgendwie weiter umgebaut und das ist halt voll krass, weil das wirklich die ganzen Leute, also die CVJM wirklich mit ihren Händen gemacht haben. Okay. Das ist, finde ich, total cool. Also wir haben momentan noch eine bestehende Gruppe, also wir haben sehr, sehr viele Gruppen, also unser CVJM ist sehr auf Gruppenarbeit auch aufgebaut. Und die haben in den 60ern halt noch an dem Haus was angebaut, so ein Neubau. Und das Haus halt doppelt so groß, was halt so klein war für die Arbeit. Das ist irgendwie ein bisschen cool.
Also ist es nicht nur ein bisschen cool, ich finde das tatsächlich ziemlich cool. So nicht nur die Vorstellung, dass dann auch drumherum einfach quasi die Stadt so weitergewachsen ist und das dann irgendwie, ja, das rein integriert hat, sondern auch tatsächlich herzugehen und für sich und die eigenen Bedürfnisse dann auch gemeinsam irgendwie anzubauen und weiterzubauen und in diese Richtung noch und in diese Richtung noch und ja, so sich den Raum alleine zu schaffen, das ist, glaube ich, irgendwie was anderes als was schon Bestehendes, eben irgendwie für sich zu nutzen, dass es ein bisschen da reinpasst.
Also habt ihr das, habt ihr das Gefühl gehabt, dass quasi die Arbeit also irgendwie so mehr Platz braucht und dann hat man gesagt, ja, das Haus soll nicht der limitierende Faktor sein oder so kommt es zumindest bei mir rüber. Also, dass das Haus der Arbeit angepasst wird oder so.
Von dem ursprünglichen Anbau, der schon länger zurückliegt, da war das sicherlich so, wobei wir
da waren wir noch nicht da, das war in den 60ern.
Aber auf jeden Fall war das ein Gedanke. Klar, wir müssen das Haus zu unserer Arbeit hin formen oder auch an unser Anliegen, an unsere Arbeit anpassen. Das ist sicherlich nicht ein Gedanke.
Du hast jetzt gerade den Umbau erwähnt. Also wir haben jetzt wirklich im letzten Jahr eben nochmal einen großen Umbau in diesem Haus gemacht, weil wir festgestellt haben, hier in Fellbach und auch bei uns ist es ganz schön schwierig, etwas zu finden, das wirklich zu 100% barrierefrei ist. Also im Sinne von, zu diesem Haus hat man zum Beispiel Stufen gebraucht, um reinzulaufen. Es waren nur 3 Stück, aber jemand mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl kam halt nicht ins Haus rein. Und es geht über mehrere Stockwerke. Und
diese Gruppe, die auch an dem Umbau vor ein paar Jahrzehnten dran beteiligt war, die trifft sich ja noch alle 2 Wochen nach wie vor. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass man da auch immer mehr angewiesen ist
auf Barrierefreiheit.
Auf Hilfe und auf barrierefreien Raum.
Und das Coole ist, diese Gruppe hat den wundervollen Namen Familienkreis. Weil sie halt als sie in den 60ern gegründet wurden, gerade junge Familien waren. Und jetzt sind die zum Teil wirklich über 80. Treffen sich jeden zweiten Dienstag.
Ja, genau. Also wir haben einen sehr, sehr, sehr traditionsreichen, sehr, sehr familienreichen, generationenübergreifenden Verein. Aber das ist aufgefallen. Unser Haus selbst ist nicht wirklich barrierefreundlich. Und das ist nicht nur auf gehbeschränkte oder gehbehinderte Menschen sondern auch auf jegliche Art von Einschränkungen nicht so einfach. Und vor 2 Jahren hat sich die Gelegenheit einfach ergeben, dass wir einen Großteil unseres Gebäudes umbauen konnten. Und man hat sich darauf geeinigt, oder wir haben beschlossen, dass wir sehr viel Geld jetzt in die Hand nehmen wollen, um hier einmal grundlegend unser Haus auf Barrierefreiheit hin auszurichten. Und
zwar wirklich komplett übergreifend. Also wir haben zum Beispiel eine Rampe jetzt und es gibt im Erdgeschoss einen sehr großen Saal mit Zing, aber dort ist auch eine Hörschleife. Es sind auf dem Boden Linien für Leute, die einfach ein eingeschränktes Sehvermögen haben, damit sie zu den Orten finden. Und
allein das, der Zugang, die Markierung auf dem Boden, die Hörschleife, das sind alles Punkte, da haben wir mittlerweile hier in der Stadt ein Alleinstellungsmerkmal. Und damit können wir natürlich auch der Stadt dienen, indem wir hier unsere Räumlichkeiten öffnen für jegliche Arbeit.
Das ist ja cool. Also wir haben eine coole Sache, ja.
Ja.
Wir haben noch einen dritten Kollegen, also wir sind 3 Jugendreferenten. Ruben und ich teilen uns ja die Stelle und dann gibt es noch eine volle Stelle. Und er hat sich da wirklich richtig reingefuchst in auch, was für Richtlinien gibt es für Barrierefreiheit, wie kann man das gut umsetzen und so weiter und hat sich da wirklich super mit beschäftigt.
Hatten externe Gäste, nochmal geschaut haben, was wir verändern können.
Ich grätsch da einfach mal rein, weil ich einfach gerne das so spannend finde. Ich kenne euch ja wirklich jetzt schon lange und ich hatte jetzt schon erwartet oder hab ja euch eingeladen, damit wir von euch lernen können. Und damit wir sagen, und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Erste, was wir hier lernen können, zu gucken, dass Sachen inklusiv und barrierefrei gemacht werden. Würdet ihr sagen, das hat im Verein noch was verändert oder das hat irgendwas bewegt? Oder?
Also ist es natürlich gerade schwierig, weil wir das Haus leider noch gar nicht nutzen konnten, seit dem
Corona, logisch.
Pandemiebedingt. Aber was es auf jeden Fall schon verändert hat, ist die Außenwahrnehmung. Wir werden natürlich in der Stadt wahrgenommen und dadurch wird auch das Bewusstsein dass wir viele Räumlichkeiten, öffentliche Räumlichkeiten haben, die eben nicht barrierefrei sind. Dieses Bewusstsein haben wir dadurch ein bisschen erweitern können. Und natürlich innerhalb des Vereins haben wir, glaube ich, bei vielen, die das Problem natürlich selbst oder dankbarerweise auch selbst nicht haben, die dadurch einfach darauf hingewiesen werden, das gibt es. Wir haben hier leider ab und zu Barrieren, dass Menschen nicht zu uns kommen können. Und die wollen wir gerade als christlicher Verein möglichst abschaffen.
Ja, das Bewusstsein dafür, dass das barrierefrei eben auch nicht nur bedeutet, okay, man muss da halt eine Rollstuhlrampe hinbauen, sondern dass so viele verschiedene Arten von Einschränkungen auch gibt. Also das mit diesen Streifen am Boden zum Beispiel, das war mir gar nicht so bewusst. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben quasi in das Erdgeschoss einen komplett neuen Boden gelegt, der ist so dunkel, so anthrazitgrau, also ziemlich hübsch. Und dann ist dort so ein hellgrauer Streifen. Den kann man nachlaufen und dieser Streifen führt dann halt zur Tür. Und die Wand ist weiß und die Tür ist auch in dem Hellgrau.
Ah.
Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier grelle Signalfarben haben oder so. Ich glaube, da hätte mein ästhetisches Bewusstsein sich auch irgendwann gewehrt.
Das kann ich voll verstehen.
Aber
Kontraste haben.
Genau, unser Kollege hat so eine App runtergeladen, das war total abgefahren.
Ja.
Und zwar ist diese Seheinschränkung ja nicht nur, dass man zum Beispiel blind ist. Jemand, der hundertprozentig blind ist, bringt dem Streifen auf dem Boden jetzt auch nicht viel.
Nee, klar.
Aber dass ein Riesenprozent, also mehr als der Großteil der Leute, gar nicht 100% blind sind, sondern halt sehr eingeschränkte Sehvermögen haben. Und konnte man mit dieser App quasi einstellen, also keine Ahnung, ich habe noch 20% Sehvermögen. Und dann hat man durch sein Handy geguckt, wie die Person den Raum wahrnimmt.
Ach, krass. Ah.
Und das war total abgefahren. Und so konnte man echt, weiß man jetzt, okay, dieser eine Streifen am Boden, der jetzt wirklich nicht stört für alle anderen, hilft den Menschen so ungemein, dass er ohne Probleme zur Tür findet, die Türklinke findet und in den Raum reingehen kann, ohne sich da langtasten zu müssten. Und das ist halt schon echt was sehr Krasses gewesen.
Finde ich gerade voll abgefahren. Also,
genau. Ja, du merkst, wir könnten einfach weiterreden.
Ja, genau.
Aber ich glaube, was auch noch ein positiver Einfluss ist, dass diejenigen, die aktuell am meisten davon profitieren, eben auch dieser Familienkreis ist. Und das ist eine Generation, die viel in den Verein, nicht nur in das Haus, sondern allgemein in den Verein gesteckt hat, an Arbeit, an ehrenamtlicher Arbeit, an Finanzen, an Spenden. Und dass auch diese Generation merkt, das war für sie auch nicht umsonst, sondern sie bekommen jetzt auch was zurück.
Sie werden jetzt auch getragen.
Werden jetzt auch weiterhin getragen. Und ich finde, das ist etwas, was auch eine Gemeinschaft und auch eine christliche Gemeinschaft ausmachen sollte, dass wir die tragen und stützen, die eben auf Hilfe auch angewiesen sind.
Das finde ich einen total guten Punkt. Ich würde den ganz gerne aufgreifen, weil ihr auch am Anfang oder beziehungsweise vorhin so quasi über Traditionsbewusstsein gesprochen habt, sehr traditionsbewusster CVJM, auch mit langer Geschichte. Ich meine, 150 Jahre, das ist schon krass. Wir haben jetzt bei uns in Erdbach 90 Jahre CVJM gefeiert und da habe ich schon gedacht,
auch schon gut.
Donnerwetter, also 90 Jahre, das ist schon, ne? Passt aber schon, es ist ne? Ja, ihr habt ja quasi nochmal über 50% länger die Zeit als wir bei uns. Klar, und natürlich, wenn so ein Familienkreis damals entsteht aus jungen Familien und macht dann etwas und dann sind die heute quasi immer noch am Start, dann, ja, klar, da findet dann einfach die Leute werden älter. Das ist einfach so. Und je älter man wird, desto andere Schwerpunkte setzt man ja eigentlich auch. Und es ist ein Thema, was auch bei uns öfter mal aufkommt, halt die Frage nach dem CVJM, also Christlicher Verein junger Menschen. Und wir machen aber auch ganz viel für Seniorenarbeit, was ich zum Beispiel super wichtig finde. Aber trotzdem, dass man da irgendwie das Gleichgewicht hält. Jetzt habe ich den Eindruck, ihr bekommt es total gut hin. Aber vielleicht wollt ihr in die Richtung noch mal ein bisschen erzählen.
Bis jetzt haben die noch gar nichts von Jugendarbeit erzählt. Vielleicht sind die eigentlich Senioren.
Wir haben keine Jugendarbeit.
Oh, stimmt natürlich. Ja, okay, alles klar. Doch, nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Die haben gesagt, die wären Jugendreferenten. Das heißt, es muss mindestens einen Jugendlichen geben.
Beweise.
Aber es ist gut, dass ihr darauf hinweist, weil tatsächlich war das jetzt eben das, was auch zusammenhängt, auch mit dem Umbau.
Ja.
Aber wir sind trotzdem, und das finde ich, macht einen auch sehr gut. Wir sind ein Jugendverein und wir haben hauptsächlich Jugendarbeit. Die könnten wir jetzt in Zahlen und Veranstaltungen aufzählen. Wir haben aber den Gesamtverein oder die gesamten Generationen Blick. Und das finde ich, wird hier gemacht. Aber ja, natürlich ist unser Schwerpunkt auch in der Arbeit die Jugendarbeit selbst.
Unser spezieller Schwerpunkt auf jeden Fall. Ja. Was ich liebe in Fellbach ist wirklich echt auch ein Mehrgenerationenverein. Also im Prinzip kann man mit der steigen und bis zum späten Seniorenalter da bleiben. Das ist echt.
Achso, genau. Unser erster Vorsitzender ist eigentlich auch eine coole Anekdote, wie mehr Generationen wir haben. Wir hatten lange einen Kindergarten bei uns zur Miete und unser jetziger erster Vorsitzender ging dort in den Kindergarten und hatte sonst eigentlich keine Berührungspunkte mit dem CVM. Und dadurch hat er das auch mit kennengelernt, war sicherlich auch nicht der einzige Auslöser, aber war so die erste Berührung in dem Alter. Und heute ist er Vorsitzender bei uns und steckt dort seine ehrenamtliche Arbeit rein.
Ja. Das ist echt ziemlich cool.
Voll gut. Also das heißt, da ist irgendwie ein Kindergarten mit dabei?
Ist der immer noch? Nee, in den Räumlichkeiten, die wir jetzt umgebaut haben, also dieser Kindergarten war relativ lange drin, aber das war ein sehr, sehr kleiner Kindergarten, also nur mit einer Gruppe. Und ist über den evangelischen Verein hier in Fellbach vernetzt. Die haben verschiedene Kindergärten und die haben vorgehabt, jetzt die ganzen eingruppigen Kindergärten zu schließen, um quasi ein bisschen mehr zu bündeln. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das war quasi der Startschuss für den Umbau.
Okay,
wenn der Kindergarten sowieso demnächst rausgeht, dann haben wir da die Räumlichkeiten und dann können wir da eben
bei nutzen einfach nutzen. Die Gelegenheit, die uns da sowieso geboten
das
wird.
Das war wirklich so eine Gelegenheit und dann aber richtig an die aktuelle Situation angewandt. Das fand ich sehr cool.
Ja. Fehlt euch der Kindergarten? Also ich meine, wahrscheinlich fällt es gerade im Moment sowieso nicht so doll auf, weil ja irgendwie noch Corona uns alle beeinflusst und eh alles anders ist. Aber so, weil wenn ich aus der Geschichte jetzt raushöre, dann ist das ja schon auch irgendwie, es hat zumindest Früchte getragen in Form eures ersten Vorsitzenden.
Also der Kindergarten jetzt seitdem, also wir sind seit 2015 hier, davor kann ich jetzt nicht viel sagen, aber war im Prinzip halt Mieter in unseren Räumlichkeiten und die haben ihre Kindergartenarbeit gemacht, aber hat jetzt nicht wirklich Berührungspunkte mit dem Verein gehabt.
War auch nur eine Halbtagesgruppe.
Okay. Ja, genau, war eine Halbtagesgruppe, vormittags nur und sehr klein, ich glaube, da waren 15 Kinder oder so, also es war jetzt nicht so.
Genau, groß. Also das war ein Mieter von der Arbeit her. Also es war jetzt nicht, dass ich da inhaltliche Überschneidungen gab.
Soweit ich weiß, gab es früher öfters mal inhaltliche Überschneidungen, dass quasi ehrenamtliche ZVM, also nee, die Kindergartenangestellten auch ehrenamtliche Mitarbeiter im ZVM waren. Dadurch war aber, das war in also seitdem wir da sind, auf jeden Fall nicht mehr.
Und jetzt. Deswegen. Hat sich was verändert und ihr macht was Neues draus. Was macht ihr denn draus? Also was ist denn jetzt mit dem Umbau passiert oder wie spielt denn dieses Haus jetzt auch für eure Jugendarbeit? Also was für eine Rolle spielt das Haus für eure Jugendarbeit?
Also wie gesagt, das wird sich jetzt erst zeigen, wenn wir das Haus auch wieder öffnen können. Aber unabhängig davon kann man sagen, dass das Haus und dass der Ort der zentrale Punkt unserer Arbeit ist. Mhm. Das ist dort, wo alle Teilnehmenden, wo alle Mitglieder zusammenkommen, dort, wo die ganze Arbeit auch stattfindet, wo Gruppen stattfinden, wo sonstige Veranstaltungen stattfinden. Also das Haus selbst ist
Das ist so das Herz des Vereins.
Ist das Herz des, ja, ist absolut Herz des Vereins.
Mhm. Und es ist vor allem auch nicht nur ein Haus, es ist noch ein Gelände aus drum mit Fußballplatz, mit einem kleinen Spielplatz, mit einer Wiese und einem Schachfeld. Und also es ist wirklich auch im Sommer, es sind quasi alle dort auf dem Plätzle, wie es heißt hier. Platzfest und
es ist das CVM-Heim.
Es ist das CVM-Heim, das ist sehr wichtig.
Heim wie Heimat, oder?
Ja, genau. Ja,
genau. Es ist tatsächlich. Oh, schönes Stichwort, Björn. Heimat ist nämlich, wenn wir mal von dem Äußeren weggehen, Heimat ist ein sehr wichtiger Punkt, an dem wir auch aktuell dran sind. Denn wir haben in den letzten Jahren herausgehört, also nicht Sabo und ich, sondern wir als Verein, dass das Thema Heimat gerade sehr prägend ist oder sehr dran ist, an dem wir auch dranbleiben müssen. Denn die Frage nach, wo bin ich zu Hause, wo gehöre ich dazu, wo habe ich eben Heimat, ist gerade eine sehr brennende Frage bei uns.
Mhm. Ja.
Und wo finden unsere Mitarbeitenden auch ein Zuhause? Also ich habe vorhin gesagt, wir haben über 500 Mitglieder. Das sind natürlich nicht alle aktuellen Mitarbeiter oder Mitarbeitenden im Vereinsgeschehen, sondern das sind so um die 100, 120 ungefähr. Also ich habe vorhin gesagt, wir haben sehr, sehr viele Gruppen, sehr vieles. Von der Krabbelgruppenarbeit, ich glaube, wir haben 3 Krabbelgruppen und 4 Jungschaden und so. Also das ist schon, und dadurch ist es sehr mitarbeiterlastig alles. Und die Frage ist, wie finden unsere Mitarbeitenden ein Zuhause, auch eine geistliche Heimat bei uns im Verein? Das ist gerade das, was wir gesagt haben, okay, nach dem äußeren Umbau des Hauses ist es quasi der innere Umbau dran, so ein Stück weit.
Aber
das ist ein Prozess, der jetzt gerade startet bei uns.
Aber ist es nicht völlig klar? Also ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie mit der evangelischen Kirche seid ihr gut mit unterwegs. Die Leute machen doch bei euch irgendwie Vereinsarbeit und dann gehen sie am Sonntag in die Kirche oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das war sicherlich jahrzehntelang das prägende Bild. Aber wie in ganz Deutschland hat sich das auch in den letzten 10, 20 Jahren auch gewandelt. Nicht, dass man nicht mehr in die Kirche geht oder nicht mehr in den Gottesdienst geht, aber das gesamte spirituelle Leben oder die ganze Wahrnehmung von persönlichem Glauben hat sich hier einfach, oder ist ja generell in einem Umbruch und da sind wir auch in Fellbach nicht unbetroffen von. Und deswegen müssen wir auch der Frage nachgehen, wie reagieren wir darauf? Wie können wir nicht nur den Prozess, der sowieso stattfindet, begleiten, sondern wie können wir den positiv auch formen?
Und hinzu kommt, dass wir als CVJM ja trotzdem überkonfessionell sind. Also wir sind sehr eng mit der Evangelischen Landeskirche, auch über die Konfirmandenarbeit. Aber wir haben durchaus auch Mitglieder und Mitarbeitende, die einfach nicht evangelisch sind, die katholisch sind oder freikirchlich geprägt. Oder sagen, sie fühlen sich gar keiner größeren Kirche zugehörig, sondern sie sind CVJMer. Und für die ist dann dieses spirituelle Heimat im Kirchengebäude der evangelischen Kirche zu finden, auch immer noch so ein Thema. Und das ist auch immer das, was ich immer ganz stark versuche, im Blick zu halten, zu sagen, hey Leute, wir sind ein CVJM, nicht ein EVJM. Also, obwohl ich das natürlich total wertschätze, wie eng wir auch mit der Kirche sind und dass halt so viel Vertrauen uns auch entgegengebracht wird, zum Beispiel für die Konfirmandenarbeit. Also das allein schon voll das Ding. Dadurch sind ganz viele Jugendliche bei uns im Verein zu Hause, weil sie durch die Konfirmandenarbeit Erstkontakt quasi hatten.
Ja, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das funktioniert hier nur durch gegenseitiges Vertrauen. Ja.
Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, nehmen wir mal an, es ist irgendwie Juni oder Ende Juni und die Leute treffen sich auf dem Plätzle vorm Häusle.
Heim,
genau. Und im Hintergrund werden vorne irgendwelche Kids Fußball spielen und ist im Hintergrund der Familienkreis, der gerade mit den Rollatoren da so ein bisschen rausschiebt, zumindest die welche brauchen.
Eher mit dem Auto, das ist aber so ein anderes Thema.
Weil der Parkplatz ist gleichzeitig der Fußballplatz, das ist das Problem.
Okay. Aber rede weiter von deinem Bild,
das genau, gefällt und dann, mir. Ja, dann sehen die Leute das von außen und denken so, boah, da ist irgendwie viel Leben oder da ist viel sonst was. Ist das jetzt quasi alles, was diese Heimat beim CVJM Fellbach ausmacht oder was gibt es da noch? Also ihr habt ein tolles Haus, ihr habt einen Fußballplatz, ihr habt einen Familienkreis. Wie ist das bei einem Konfirmanden also, oder bei einem Jugendlichen? Wie findet der Heimat bei euch?
Da triffst du genau den wunden Punkt. Das ist genau die Frage, der wir
jetzt nachgehen
auch und nachgehen wollen. Nicht, dass das nicht gibt oder nicht stattfindet, aber die Frage erstmal für uns herauszufinden, wo findet das statt? Mhm. Und wir haben da verschiedene Ansätze in den letzten Jahren verfolgt. Oder es gab auch sehr viel. Beispielsweise ein traditionsreicher Kreis, sage ich mal, seit über 50 Jahren, ist der Mitarbeiterkreis, der einmal im Monat stattgefunden hat. Und der war sozusagen der geistliche dann, Mitte.
Genau, der Mack.
Mack, genau. Aber ich glaube, da nicht jeder was mit dem Begriff anfangen kann.
Witzigerweise, wie heißt es hier im Dillkreis? Auch ganz oft Mack.
Ja, ja, bei uns heißt es auch Mack.
Ja, wir sind CVJM, genau, Mack. Es gibt viele Vereine, die einen haben, aber die ist manchmal nur einmal im Vierteljahr oder so. Also es,
okay. Bei uns war der monatlich und zwar wirklich die letzten 50 Jahre.
Okay.
Oh, so wie zur Tradition.
Ja. Und das war der Ort, wo auch alle Mitarbeiter ihren Anlaufstelle hatten und der auch gut besucht war. Und der hatte große Schwierigkeiten in den letzten Jahren. Als Sab und ich hier schon angefangen haben, gab es da bereits schon Schwierigkeiten und wir hatten verschiedene Neustarts versucht, die immer mal ein, zwei Monate funktioniert haben.
Ja, die eher so lebensverlängernde Maßnahmen waren.
Also das Angebot weiterzuführen, auch wenn es eigentlich fast schon...
Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch feststellen, das ist einfach, da brauchen wir einen neuen Weg, vielleicht auch ein neues Verständnis. Mhm. Deswegen ist es gerade so der wunde Punkt. Aber es ist natürlich nicht der einzige Ort, wo auch geistliche Heimat stattfindet. Wir haben einen eigenen Gottesdienst, auch in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde, einmal im Monat.
Wird von einem Team gestemmt aus Pfarrern, Jugendreferenten, ehrenamtlichen Mitarbeitenden von der Kirchengemeinde und vom CVM. Also das ist echt ganz cool.
Okay, also so ein richtiges Joint Venture.
Ja. Sozusagen. Und haben dort auch neue Formen ausprobiert. Und
also ich nenne den 3G immer, wenn jemand, also wir haben viele externe Prediger. Und dann sage ich immer, das ist ein Predigtspielplatz. Also
beim 3G. Das finde ich ein schönes Bild.
So als Theologe ist der 3G echt cool, weil man kann wirklich viel ausprobieren, weil wir ganz viel auf Gemeinschaft Wert legen. Also 3G ist Gott, Gebet, Gemeinschaft. Das sind die 3Gs. Und
ein Schwerpunkt ist Interaktion. Also wir wollen, dass die Menschen, die zu uns kommen, miteinander interagieren, sich begegnen, sich nicht nur auf den Stuhl setzen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen eine Predigt hören und wieder nach Hause gehen, sondern dass sie im Gottesdienst, in der Liturgie verankert, anderen Menschen begegnen und sich mit anderen austauschen.
Und das jetzt zum Beispiel äußert sich, dass es gerade in der Corona-Zeit, dass wir entschlossen haben, nichts irgendwie aufzunehmen, sondern dass wir Zoom-Gottesdienste machen, dass wir zumindest zum Teil noch diesen Gemeinschaftsgottes-Aspekt haben oder wenn wir uns wieder treffen, dann startet der Gottesdienst erstmal mit einem Frühstück. Und ganz viel irgendwie Kleingruppen, irgendwie dreht euch mal zu eurem Nachbarn und redet darüber, auch in der Predigt. Also das ist immer ganz wichtig.
Und als Beispiel, gestern ging es im Gottesdienst um Kain und Abel und es ging um sich wahrnehmen, um sehen, um gesehen werden. Und wir hatten
sich gegenseitig als auf die Mütze hauen.
Ja, aber tatsächlich...
geht es in der Geschichte
nicht, Herr genau, Wagner. Doch, es geht darum, dass eben durch die fehlende Wahrnehmung überhaupt erst die Möglichkeit von Neid und Hass zustande gekommen ist. Und als Einstieg hatten wir eine Körperwahrnehmungsübung. Also wirklich aufstehen, aktiv werden, erfahren. Nicht nur hören, sondern wirklich erleben.
Finde ich richtig cool. Und sowas dann noch über Zoom dann quasi umzusetzen, das ist halt schon was anderes. Ich glaube, da sind die Leute auch wirklich dann animierter, als wenn man das vorproduziert. Quasi, ich meine, klar, man hat dann andere Möglichkeiten, auch was Storytelling und so angeht. Aber man hat keine Möglichkeit, so richtig zu interagieren. Und ich glaube, wenn ich mir sowas, weiß ich nicht, die Aufnahme, keine Ahnung, eine Woche später angucken würde oder sowas, ob ich dann tatsächlich da so mitgehen würde, auf die gleiche Art und Weise, wie das eben in der Live-Geschichte wäre. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein total spannendes Element, weil ihr sagt, okay, wie war das? Gott, Gebet, Gemeinschaft und dann interaktiv. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ein Heimatgefühl aufkommt, ein Dazugehörigkeitsgefühl, viel mehr als wenn ich irgendwo drin sitze und mir eine mehr oder weniger interessante Predigt anhöre. Ich meine, ich war ja mal bei euch, das war aber noch kein 3G, oder doch?
Nee, gell? Nee, das war tatsächlich noch davor.
Okay,
Als gell? Du bei uns warst.
Das war der Tuck, oder?
Genau, du warst bei einem Jugendgottesdienst. Eine andere coole Sache, die es leider nicht mehr gibt, aber der Jugendgottesdienst in Kooperation mit verschiedenen Gemeinden hier vor Ort. Also evangelische Kirche, katholische Kirche, Methodisten waren mit dabei, eine Freikirche hier. Also sehr, sehr, sehr bunt. Aber das wäre jetzt schon wieder das neues Thema.
Genau. Ich wollte doch nur darauf hinaus.
Noch, was ich beim 3G noch so genieße, ist, ich habe ja vorhin von dem Team geredet, das aus mehreren Leuten besteht und auch verschiedene Alter, verschiedene Menschen einfach. Und jeder 3G wird vorbereitet, dass wir uns als Team treffen und über den Text reden. Und zwar nicht irgendwie im Sinne von, okay, ja, wir haben jetzt halt noch einen Gottesdienst zu füllen und wir machen das jetzt einfach.
Wer macht die Predigt, wer macht Musik?
Die 3G-Vorbereitung ist fast schon so eine Art Hauskreis.
Ach ja.
Und das Coole ist, alles, was quasi im 3G passiert, die verschiedenen Elemente, sind textbasiert. Also da geht mein Theologenherz ja richtig auf.
Yeah.
Basiert auch alles in der Tat so ganz grob ein bisschen auf meiner Masterarbeit, die sich damit beschäftigt hat, wie man Leuten auf unterschiedlichen Ebenen eine Botschaft rüberbringen kann, also auch mit Lernpsychologie und so. Und deswegen auch diese interaktiven Elemente, weil man, es gibt viele Leute, die können durch Predigt zuhören super viel mitnehmen. Also Ruben ist das beste Beispiel, der saugt die Worte auf und weiß genau, was in der Predigt passiert. Ich bin eher jemand, ich kann dir danach nicht mehr unbedingt sagen, um was es in der Predigt geht, auch wenn es mich mega interessiert hat. Und ich nehme durch Lieder und durch eben Aktionen und sowas total viel auf und kann dann das super gut umsetzen. Und deswegen auch Predigt Spielplatz der 3G, weil wir einfach sagen, hey, man kann sich einfach mal ausprobieren. Und danach feedbacken wir die Sachen. Und wenn wir festgestellt haben, hier so eine Körperwahrnehmungsübung war halt einfach nicht so cool, den Leuten hat es nicht so gefallen und die haben nichts mitgenommen, lassen wir es halt. Wenn wir aber merken, hey, ist richtig cool, und es gibt einen Text irgendwann später, der da auch dazu passt, dann kann man ja sowas nochmal einbauen, auf eine kreative Art.
Aber wichtiger Punkt, den du nennst, unsere Aktionen sind aussagebasiert. Also wir tun nichts um der Aktion willen, sondern alles, was wir tun, dient der Botschaft.
Wow, das möchte ich hier mal gerne gerade festhalten und unterstreichen. Voll gut, weil ganz ehrlich, ich habe schon viele Sachen mitgemacht, wo ich das Gefühl hatte, so okay, jetzt hängt hier ein toter Clown von der Decke, damit hier ein toter Clown von der Decke hängt.
Mhm.
Aber das hat nichts damit zu tun, was irgendwie jetzt für ein Gedanke in dem Text oder in der Aussage steckt. Und zu sagen, ja. Wie hast du es gerade nochmal gesagt, die Aussage basiert?
Nee. Wir tun
textbasiert, aussagebasiert.
Textbasiert, genau. Ja. Wir tun nichts der Aktion willen, sondern alles dient der Aussage.
Krass.
Und das hat aber einen riesen Rattenschwanz, das darf man nicht unterschätzen. Zum Beispiel bedeutet das, ein Gottesdienst muss im Team vorbereitet werden. Denn wenn ich meine Predigt vorbereite und eine Moderation bereitet die Moderation vor und ein Musiker bereitet die Lieder vor, dann können wir uns ja nicht aufeinander abstimmen. Wenn ich predige, ohne zu wissen, was die Aktion ist, dann ist es schwierig, in der Predigt die Aktion wieder aufzugreifen oder darüber zu reden. Und deswegen sind diese Vorbereitungstreffen im Team so wichtig. Und dass wir zusammen über den Text nachdenken und zusammen überlegen. Nur dann kann das wirklich rund werden am Ende.
Da wirst du natürlich viel ganz genauso unterschreiben, ja.
Ihr sagt ganz schön viel zusammen. Also irgendwie klingt das tatsächlich das.
Gott, Gebet, Gemeinschaft, ne?
Ja. Ja, also klingt so, als ob ihr ganz viel auch nicht nur Sabo und Ruben macht, sondern als ob es da Kreise von Leuten gibt, die sagen, boah, wir gestalten da mit. Ist das so oder klingt das nur so?
Also es wäre ganz schlimm, wenn die Arbeit auf uns beiden oder ich sag mal auf die Hauptamtlichen, wir sind ja nicht alleine, wenn die Arbeit auf den Hauptamtlichen ruhen würde. Sicherlich passiert das auch manchmal, einfach weil das der Durchführung geschuldet ist.
Und aber wir halt auch ein bisschen mehr Zeit haben
als Ehrenamtliche. Ja, genau, weil natürlich man als Hauptamtlicher sich dann nochmal anders drauf einlassen kann. Aber unser genereller Ansatz, unser Wunsch, der manchmal funktioniert und manchmal eben nicht, der ist, dass wir als Team immer unterwegs sind, dass wir gemeinschaftlich unterwegs sind und dass das von mehreren getragen wird. Und auch durchgeführt wird.
Ja, im Prinzip, dass man sich als Hauptamtlicher fast schon überflüssig machen kann, weil eben die Leute das so gut tragen und dass man dann dabei ist, weil man dabei ist und weil man vielleicht auch eine Ausbildung hat oder sowas, aber dass man auch das Vertrauen hat, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter das super gut stemmen. Also ein sehr cooles Beispiel. Ich bin momentan seit 3 Wochen in Mutterschutz, in Elternzeit.
Da und kommt ich bald bin. Eine kleine Hauk.
Und ich, also wir haben unsere Stelle aufgeteilt, Ruben und ich bin vor allem für den Jungscher-Bereich zuständig auch. Und mache das aber nicht alleine, sondern wir sind quasi ein Dreier-Team für diese, bei uns heißt das Jungscher-Sparte. Mhm. Und wir sind quasi das Leitungsteam von den ganzen Jungscher-Mitarbeitern, von 4 Jungscher-Gruppen, wir haben, keine Ahnung, 25 Jungscher-Mitarbeitende oder sowas. Also wirklich viele Leute. Und wenn ich jetzt raus bin in Elternzeit, das nächste Jahr übernimmt Ruben einen Teil meiner Stelle und ich habe von Anfang an gesagt, so hey, Jungscherbereich musst du dich nicht drum kümmern, also vielleicht ab und zu mal drauf gucken, weil ich weiß, dass meine beiden Mitspartenleiter das so drauf haben und so im Blick haben und dass das einfach auch läuft. Also ich habe mich als Hauptamtliche in dem Punkt, ich meine, überflüssig gemacht ist da das falsche Wort, aber so gut sind wir zusammen unterwegs, dass man halt auch einfach weiß, okay, was können die anderen und einfach so ein Vertrauensverhältnis da ist in dieser Dreierleitung und das ist richtig cool.
Wollte ich gerade sagen.
So verstehe ich auch hauptamtlich sein in einem CVJM. Also einfach dieses, nicht ich bin der Boss, weil, keine Ahnung, ich habe 5 Jahre Theologie studiert habe, sondern ich bin zusammen mit Leuten und uns ist es allen Anliegen und zum Beispiel in dieser Spartenleitung ist ein Lehrer mit dabei, der hat nochmal einen komplett anderen Einblick in die Kinder, in wie man mit denen umgehen kann und der macht länger Jungscha, als ich lebe. Also
das geht mir auch immer noch so hier in der Gegend, genau. Es gibt Leute, die länger Jungscha machen, als ich am Leben bin.
Und das ist halt voll cool, weil man weiß einfach so, okay, ich habe ein bisschen mehr Zeit, weil das mein Job ist. Das heißt, manche so organisatorische Dinge übernehme ich halt, weil ich kann halt auch einfach morgens eine E-Mail schreiben. Aber das Vertrauensverhältnis, wir leiten das Ding auf Augenhöhe und ich bin da jetzt nicht mehr wert als Hauptamtliche als meine beiden superkompetenten Mitspartenleiter. Und das finde ich total cool. Und das ist eine Philosophie, die wir ganz oft versuchen, auch in die Teams mit reinzubringen.
Wenn ich euch noch so herausfordern darf, euch ganz kurz zu sagen, was sind dann so Hauptpunkte oder so Dinge, die euch ganz wichtig sind? Ihr habt eine Minute dafür. Genau.
Ganz wichtig, wie fern.
Ja, also meinst du in der Arbeit, im Verein,
in der theologisch? Arbeit im Verein, genau.
Eine Minute ist schwer. Ich fange direkt an.
Raus.
Also wir haben so ein bisschen eine Art Leitvers, ist vielleicht zu übertrieben, aber schon etwas, was wir wichtig finden. Und der steht im 1. Korinther und dort sagt Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder was auch immer ihr tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Und das ist das, was mir und auch ich denke Sappe sehr wichtig ist, dass wir sehr viele verschiedene Sachen machen können. Sehr geistliche, aber auch sehr profane Dinge. Dass aber alles, was wir tun, der Ehre Gottes dient. Und das kann erstmal sehr, sehr schwer klingen, weil man plötzlich eine große Verantwortung hat. Aber es ist auch unglaublich befreiend zu wissen, ich kann hier einfach kochen. Und das tue ich zur Ehre Gottes und darin zeige ich Gottes Ehre. Und da versuchen wir auch immer wieder darauf zurückzukommen. Ist das, was wir tun, zur Ehre Gottes oder können wir es zur Ehre Gottes machen?
Wenn im Sommer das Plätzle offen ist und alle Fußball spielen und hinten der Familienkreis mit den Rollatoren rumrennt, ist das ein Ausdruck der Ehre Gottes und das ist irgendwie cool.
Das ist eine super Sicht, echt. Ja. Wow, so ein Kernvers. Ey, ich habe ganz, ganz viel von euch gelernt jetzt in der letzten Dreiviertelstunde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Barrierefreiheit dazu gehört, aber verstehe volles Ballett, dass das total wichtig ist. Ich habe gelernt, dass man Gottesdienste zusammen vorbereitet und dass jeder vom anderen weiß und dass man das gemeinsam macht und letztlich, dass alles, was läuft, zur Ehre Gottes läuft. Was ist die, wo denkt ihr, ist jetzt noch eine Herausforderung, die ihr habt? So, wenn wir Richtung Schluss gehen, die jetzt gerade für euch wichtig ist?
Gute Frage. Nein, es ist natürlich, also so, wenn du das vor allem jetzt so zusammenfasst, dann klingt das so wie so eine kleine heile Idealwelt in den Weinbergen um Stuttgart rum.
Ja, so klingt es ein bisschen.
Ist es natürlich auch nicht. Also ja. wir arbeiten mit Menschen, wir sind ein Verein, der von Menschen geprägt ist und viele Sachen, die wir sehr cool finden, laufen, weil wir sie sehr cool finden und manche laufen einfach nicht und das ist dann ein bisschen schade. Was wichtig ist, immer, dass man irgendwie zusammen unterwegs ist und dass man schaut, dass man, auch wenn es irgendwie unterschiedliche Meinungen gibt. Und das ist halt in einem Traditionsverein sehr stark. Also es gibt starke Meinungen über Sachen, wie sie zu laufen haben, weil sie jetzt schon immer so gelaufen sind. Und dann kommt man mit so Sachen wie, hey, lass uns zusammen einen Gottesdienst vorbereiten. das widerspricht bei manchen dem Bild. Also es ist nicht, dass wir irgendwie krass Gegenwehr oder irgendwie sowas haben, aber das ist halt einfach ein Verein von 500 Leuten. Gibt es einfach unterschiedliche Ansätze und deswegen das.
Ich denke, die große Herausforderung, die wir haben, die wahrscheinlich viele haben, ist alle zu sehen.
Ja.
Wir sehen aufgrund unserer Persönlichkeit bestimmte Menschen und wir sehen bestimmte Bereiche. Aber aufgrund
der Arbeitsfelder, die wir haben, schlicht und einfach.
Ja, genau. Aber wir sehen lange nicht alles oder wir sehen auch nicht alle. Und ich glaube, das ist generell von größeren Vereinen auch die Herausforderung. Je mehr man wächst oder je größer man ist, umso schwieriger wird es, alle wahrzunehmen und alle zu sehen und auch allen gerecht zu werden. Und da verliert man auf dem Weg viele. Einfach nur, weil sie merken, sie werden hier nicht mehr gesehen. Und
auch das Akzeptieren und nebeneinander stehen lassen können von eben auch unterschiedlichen Meinungen und Wahrnehmungen. Das ist eben, Ruben und ich sind uns relativ oft, eigentlich auch nicht immer, aber relativ oft. Und wenn halt 2 von 3 Jugendreferenten dann schon sich sehr einig sind, dann haben manche Leute mit einer anderen Meinung manchmal das Gefühl, dass sie eben nicht gesehen werden. Aber das ist einfach schade und auch gar nicht unser Wunsch so.
Also ich kann euch einfach nur sagen, dass, ich weiß nicht, wie es der Sandy geht, aber dass das, warum wir gerne mit euch ins Gespräch kommen wollten, hier schon 100% erfüllt ist. Nämlich man kann ganz, ganz viel lernen. Und wir machen ja gerade so eine Serie oder eine neue Serie über CVJM in Deutschland. CVJM, Vereine, von denen wir begeistert sind, von denen wir was lernen wollen, auch ein bisschen Geschichte von CVJM und was in dieser Bewegung alles so drinsteckt. Und sind total dankbar, dass ihr ein bisschen was mitgegeben habt von dieser Sache. Unsere Zeit ist so etwas am Wegticken. Genau. Von daher sage ich jetzt einfach mal Dankeschön.
Ich sage auch Dankeschön. Ich finde, da waren einen ganzen Haufen wirklich gute Punkte dabei, jetzt auch gerade noch mal so gegen Ende. Was ihr gesagt habt mit dem einander sehen und auch oft auf die Meinungen der Leute hören und auch der ganze Punkt zum Thema Tradition und so weiter, da steckt einfach super viel drin. Und das, finde ich, ist was total Gutes, ein Bewusstsein dafür, dass man den Leuten halt mit auf den Weg geben kann. Von daher, vielen Dank für euren Input. Voll gut.
Genau. Vielen Dank euch, dass wir mit euch uns unterhalten durften. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Genau.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, und wir wünschen dem CVJM Fellbach natürlich alles, alles Beste. Sind auch mit dem CVJM Fellbach froh, dass es euch gibt. Genau, einfach so toll, dass ihr dabei seid. Und sagen unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, das nächste Mal geht's dann auch wieder mit einem Thema zum CVJM weiter.
Genau.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.